Einen wunderschönen großen Predigttext haben Sie vor sich. Wir haben beide Kapitel, das vierte und das fünfte, Ihnen abgedruckt, weil es ja zusammengehört, lesen aber jetzt, heute Morgen, als Grundlage der Predigt, das vierte Kapitel. Wort Gottes, Offenbarung 4. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron ging aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Was können wir heute Morgen Besseres tun, Herr Jesus Christus, als uns einfach an diese Worte anzuhängen, die im Himmel schon gesprochen werden? Und dir mit unserer kleinen irdischen Stimme einfach Danke sagen, dass es dich, den lebendigen, ewigen, unveränderlichen, einzigartigen, heiligen und liebenden Gott gibt. Und dass wir unserem Herrn Jesus Christus zu dir, diesem Vater, kommen dürfen. Dir von Herzen danken, dass du uns nicht in der Finsternis, in der Unkenntnis, in der Dunkelheit, im Alten gelassen hast, sondern dass du uns ein Stück Licht und Verstehen und Einsicht geschenkt hast, Glauben geschenkt hast. Und was können wir anderes tun, als dir heute Morgen von ganzem Herzen danken, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns diese Offenbarung schenkst, dass du uns die Augen öffnest für deine Wirklichkeit, für deine Welt, für das Eigentliche, Wesentliche, Bleibende und Zukünftige. Und so sind wir froh, dass wir mit unserem kleinen, angeschlagen, mickrigen Leben zu dir kommen können. Heute Morgen hineintreten können in diesen wunderschönen Hoffnungshorizont deiner Welt und auch unseres persönlichen Lebens. Danken, dass du uns zusammengerufen hast heute Morgen, um deinen Namen zu ehren, um Gemeinschaft zu haben untereinander, um dein Wort zu hören, neu ausgerichtet zu werden durch dich, unseren Gott, im Wirken deines Geistes. Wir bitten dich, dass du unseren Bruder segnest, uns sein Wort weiterzugeben, dass dein Heiliger Geist ihn gebrauchen kann, das zu tun, was du willst. Und wir bitten dich, dass dein Wort bei uns ankommt, auf einen fruchtbaren Boden fällt. Und schließen ganz bewusst unser Gebet die vielen Kinder und Jugendlichen in diesem Haus mit ein. Lass dein Himmel offen sein über diesem Haus, dafür beten wir. Wir ehren dich, dass wir mit unserem kleinen Gottesdienst eingebunden sind in deine Gemeinde, in deinen Gottesdienst, in deiner Welt und Wirklichkeit. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, durch den Geist, der in uns wohnt, rühmen wir dich und beten dich an. Amen.
Wir haben die letzten drei Mal, wo wir die Offenbarung betrachtet haben, ja das Kapitel 1 betrachtet, diese doppelte Einleitung mit der großen Botschaft der Offenbarung. Es geht dem Herrn, dem kommenden Weltenherrn entgegen, unserem Herrn Jesus Christus. Das letzte Mal haben wir die Beauftragungsvision gesehen, wie Jesus in seiner Herrlichkeit dem Apostel Johannes im Alter erschienen ist. Und wie Johannes einen riesen Schreck bekommen hat angesichts der Reinheit, der Klarheit, der Herrlichkeit des Herrn. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, und ich sank, so sagt er dann später in seinem Text, wie tot zu seinen Füßen. Und wir haben das Wunder betrachtet, wie Jesus, dieser Erhabene, dieser Herrliche, dieser Heilige, dieser Reine, der Weltenherrn, sich herabbeugt zu dem am Boden liegenden Johannes, dem Augenblick, als die Klarheit des Herrn ihm erschien, auch seine eigene Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit sah. Und wie wunderbar, dass unser Herr Jesus so ist und dass er sich herabgebeugt hat, um ihm die Rechte aufzulegen, ihn zu segnen. Ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich schirme, ich schütze dich, aber ich sende dich jetzt auch. Und deswegen ja eben auch der Begriff der Beauftragungsvision. Und jetzt käme ja eigentlich Kapitel 2 und 3 in den Fokus. Das sind die Empfänger im engeren Sinn der Offenbarung. Das sind die sieben kleinasiatischen Gemeinden. Und da wir die vor einigen Jahren ausführlich besprochen haben, will ich das jetzt nur ganz kurz streifen. Naja, so ganz kurz wird es nicht sein, aber es wird kurz sein. Nein, heute geht's an den Thron Gottes. Es geht dahin, wo noch keiner von uns war, aber alle von uns hinkommen werden, so oder so. Und es ist das Schöne, dass wir in der Bibel einen Blick tun dürfen in Dinge, die man sonst nicht sieht und nicht hört. Mit der Bibel kann man wirklich fernsehen. Television. Man kann fernsehen in Dinge, die man sonst nicht sieht. Und diesen Blick an den Thron Gottes, den dürfen wir heute beginnen. Wir haben dann das nächste Mal, wenn ich im Gottesdienst dran bin, das fünfte Kapitel im Fokus. Aber ich muss noch mal an die Systematik erinnern. Gerade die Offenbarung ist ein Buch, das man nur in ihrer Systematik erfassen und verstehen kann. Also wenn die Systematik falsch ist, dann ist das Verständnis meines Erachtens jedenfalls in der Grundlinie falsch. Und wenn die Systematik stimmt, dann hat man schon ein gutes Eingangstor, um auch den Gesamtduktus der Offenbarung zu verstehen. Und wir haben ja diesen zentralen Vers das letzte Mal auch beachtet. Wir wollen ihn noch einmal lesen. 1,19, da kriegt der Johannes seinen Auftrag, schreibe. Erstens, was du gesehen hast, zweitens, was ist und drittens, was geschehen soll danach. Also hier haben wir eine Dreiteilung, die der Herr selber für das Buch der Offenbarung vorgegeben hat. Es wird ja heute viel geschrieben, viel Blödsinn geschrieben. Selbst im Raum der Gemeinde und der christlichen Gemeinschaft wird viel zu viel geschrieben. Ich denke immer an das Wort Salomos, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Aber es gibt nur wirklich ganz weniges, was wirklich geschrieben werden sollte. Und das ist natürlich absolut so hier. Denn der Herr selber sagt, schreibe. Und er gibt diese Dreiteilung vor. Erstens, was du gesehen hast, das ist Kapitel 1, die Beauftragungsvision, die Christophanie, die Herrlichkeitserscheinung des Herrn, die Sendung des Johannes. Zweitens, was ist, was gegenwärtig da ist. Das ist die Situation der sieben Gemeinden, die exemplarisch für die ganze Gemeindezeit stehen. Und dann drittens, was danach geschehen soll, eben nach der Gemeindezeit, die Zukunft. Ein Ausleger hat Kapitel 4 folgend überschrieben, die Zukunft. Eigentlich genau genommen die Zukunft nach der Gemeindezeit. Und das ist ja das, was die meisten von Ihnen auch mit der Offenbarung verbinden. Die Letztzeit, der Antichrist, die Hure Babylon, Posaunen, Zornschalen und so weiter. Und manche sind vielleicht auch schon enttäuscht und manche sind vielleicht auch froh, dass das bis jetzt noch nicht gekommen ist. Ja? Aber wenn wir einmal die Offenbarung auch so durchgehen, wir werden das ja in den nächsten Monaten auch tun, dann stellen wir fest, das ist eigentlich, obwohl es vom Umfang her in der Offenbarung breiten Raum einnimmt, im Gesamt, in der Gesamtsystematik, in der Linie der Offenbarung, Nur ein ganz kurzer Zwischenabschnitt, heftig, aber kurz. Und deswegen ist die Offenbarung, man kann es nicht oft genug sagen, zutiefst eigentlich auch ein Trostbuch, denn das Kurze geht vorbei, aber das Ewige, unser Herr, kommt. Die Gemeindezeit geht also bis Offenbarung 3. Das haben schon vor mir die Brüder natürlich erkannt und gesehen. Ich denke an einen der geistlichen Väter dieses Hauses, an Karl Geier, Ich denke an Paul Müller, Dr. Paul Müller und andere. Und das sieht man auch, wenn man den Begriff im Griechischen Ekklesia für Gemeinde einmal in der Offenbarung sich anschaut. Manche denken ja, die Gemeinde kommt in der Offenbarung gar nicht vor. Aber der Begriff für die Gemeinde kommt 19 Mal vor. Und jetzt, Achtung, und da merken wir schon, dass die Systematik Hand und Fuß hat, 18 Mal in Kapitel 1 bis 3. Da ist schwerpunktmäßig die Gemeinde noch zu finden. Also bevor unser Herr zu dem kommt, was sein wird, spricht er davon, was ist. Spricht er den Zustand der Gemeinden an. Und es ist ganz wichtig, dass prophetisch-eschatologisches Wort immer auch seine Rückkopplung im eigenen Leben hat und findet. Und es gibt einige Beispiele, die ich selbst erlebt habe in den letzten Jahren, die einen traurig machen, wo Menschen angeblich die letzten Dinge bewegt haben, die sogenannten letzten Dinge, aber die ersten nicht verstanden haben, sich in den Verästelungen des prophetischen Wortes bewegt haben, aber zum Beispiel ein katastrophales Ehe- und Familienleben geführt haben. Dabei hielten sie sich selber doch so reif im Glauben. Und noch etwas fällt auf, wenn wir die Sendschreiben lesen, wenn man schon sagt, ist eigentlich schon klar, wie ehrlich die Bibel ist. Die Bibel zeichnet ja gar kein Bild von Helden auf. Die Bibel ist nicht das Buch der Menschen, die auf dick und dünn zu Gott gehalten haben. Und Gott kann froh sein, dass er solche Leute hat. Sondern die Bibel ist eigentlich das Buch der Sünder. Man sagt ja schon so, ein Buch, ein Sünder, wie er im Buch steht, wie in der Bibel steht. Und ich glaube, das ist auch das Zeugnis der unglaubenden Welt gegenüber. Die denkt ja immer, ja, die Bibel, das ist doch irgendwas, da musst du dich bemühen, da musst du dich anschauen, musst fromm sein, musst besser sein wie andere, muss Gott irgendwie gefallen und vielleicht reicht das ja. Und nun liest man die Bibel und stellt fest, da wimmelt sie eigentlich nur so von Versagern und von Sündern. Es gibt zwar auch andere Momente, aber im Großen und Ganzen. Aber es gibt den einen Großen, der dafür gerade steht. Gott selber in seinem Sohn. Und so ist es erstaunlich und eigentlich dann doch wieder nicht verwunderlich, dass natürlich der Geist Gottes über die Sendschreibengemeinden so ganz offen spricht. Man muss sich einmal vorstellen, das sind Gemeinden, die noch vor wenigen Jahren Paulus ein- und ausgehen haben sehen, die Mitarbeiter des Paulus kannten, die von ihm selbst gegründet wurden oder auch von anderen Aposteln. Und jetzt müssen wir sagen, rund 30 Jahre später, nachdem Paulus abgetreten ist von seinem irdischen Leben, wie tief sind manche Gemeinden gesunken? Was kann man doch für einen guten Start haben und wie tief kann man im Glauben sinken? Sie glaubten alle an Gott. Das war nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob Sie die aktuelle Umfrage gelesen haben. Ein paar Zeitungen haben von einer Umfrage der University of North Carolina berichtet. Und die haben die Frage gestellt, wer glaubt an einen persönlichen Gott? Und es war ganz interessant, was da herausgekommen ist. Also ganz an der Spitze derer, die an einen persönlichen Gott glauben, stehen die Philippinen. 94% haben dort diese Frage auf den katholischen Philippinen bejaht. Auch die USA ist gut, 70-80%. Neuseeland 34, Österreich 27, Deutschland West 32. Und jetzt raten Sie mal, wer ganz am Ende kommt. Es ist Ostdeutschland erschreckenderweise mit gerade mal 8% der Menschen, die an einen persönlichen Gott glauben. Also der Glaube an einen persönlichen Gott, das war bei den Sendschreiben nicht das Problem. Aber ihr Glaube war zum Teil stark ramponiert, eingeschlafen, verfälscht oder er lag gar im Sterben. Und nun stellt sie der Herr ins Licht. Liebevoll und doch brutal ins Licht. Und das ist, was er auch mit uns immer wieder tun will. Im Gottesdienst, beim Bibellesen, in den Bibelstunden, im Gebet, in der Gemeinschaft. Er will uns immer wieder ins Licht stellen, auch heute Morgen. Ist gut. Der Gesetzgeber hat ja wegen der Straßenverkehrssicherheit es so eingerichtet, dass Kfz alle 2 oder 3 Jahre, Neufahrzeuge alle 3 oder die ersten 3 nur einmal dann zum TÜV müssen und dann alle 2 Jahre. Geistlich sollten wir öfters zum TÜV gehen, auf die Prüframpe Gottes, uns durchleuchten, durchlichten lassen, uns zum Segen und zum Heil. Wer heute mit seinen Augen nicht sehen will, muss morgen mit ihnen weinen. Es ist entscheidend, dass wir immer wieder ins Licht treten, dass wir Gott in unserem Leben auch zu Wort kommen lassen, dass ich Gott frage, was ihm gefällt, wo er mir Mut macht, wo er sagt, weiter so und wo er sagt, So nicht. Das ist ja auch das Kennzeichen einer guten Beziehung. Man spricht miteinander, man ist in einem Prozess miteinander. Manchmal gibt es vielleicht auch Knatsch und Probleme und Schwierigkeiten und Kritik, aber auch das gehört dazu. Ich sage mal so, Hauptsache man redet noch miteinander in einer Ehe. Wenn man sich nur noch anschweigt und nebeneinander herläuft, das ist eigentlich keine wirkliche Ehe mehr. Und die Beziehung, der Glaube ist ein Beziehungsbegriff mit unserem Herrn, besteht in einem Prozess, in einem gemeinsamen Gehen, sich aussetzen dem anderen. Und in dem Fall natürlich, dass wir uns dem Lichte Gottes, dem Lichte Jesu aussetzen. Aber nachdem Gott jetzt so ganz individuell mit den Gemeinden und ihren Leitern gesprochen hat, kommt jetzt der dritte Teil, kommt unser eben viertes Kapitel, vom Umfang her der umfangreichste Teil der Offenbarung, die Zukunftsprophetie. Und jetzt seltsam, eigentlich hätte es doch jetzt gleich losgehen müssen mit Posaunen und Zornschalen und Siegelgerichten und die Hure Babylon hätte ihr Netz, ihr Finanznetz um die Welt spannen sollen und der Antichrist wäre losgeritten und all diese Dinge, die dann da berichtet werden. Und jetzt komisch, jetzt hat der Kompositeur dieser Offenbarung, der Inspirator, der Heilige Geist selber, bevor das alles wie in einer Explosion losgeht, sich so ein bisschen langsam entfaltet, das werden wir noch sehen, aber dann immer schneller und immer heftiger wird, hat er zwei Kapitel eingefügt, ein Blick an den Thron Gottes. Ein Blick an den Thron Gottes. Vor den Chaosmächten kommt das Machtzentrum der absoluten Macht, Absolute Power ins Blickfeld. Das sagt man ja vom US-Präsidenten. Man sagt ja, weil er das Amt, das man aus historischen Gründen nach den Erfahrungen des Dritten Reichs in Deutschland getrennt hat, des Obersten des Staates und des Regierungschefs, das ist ja in den USA vereinigt. Der amerikanische Präsident ist auf Deutschland übertragen, Bundespräsident und Bundeskanzler in einem. Und hat noch ein paar Machtbefugnisse mehr als die beiden. Und deswegen sagt man, er ist der mächtigste Mann der Welt. Naja, wenn man so die letzten Jahre seit 2008 genauer anschaut, können einem da schon Zweifel kommen. Und man muss fragen, sind es nicht die großen Wall Street Banken, die mächtigsten in der Welt sind? Aber man sagt so, Absolute Power. Aber hier am Thron Gottes, da ist wirklich das absolute Machtzentrum. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum Gott das so eingefügt hat, das ist, dass er sagt, bevor es jetzt drunter und drüber geht, möchte ich euch noch einmal beruhigen. Möchte ich euch mal zeigen, wer auf dem Thron sitzt, wer wirklich alle Dinge in der Hand hat, wer alles im Griff hat. Und dass selbst die Chaosmächte und die Finsternismächte und der Teufel und seine Helfershelfer auf der Erde zwar viel tun können, aber nicht tun können, was sie wollen. Martin Luther hat ja in diesem Zusammenhang vom Teufel, vom Kettenhund Gottes gesprochen. Ja, es gibt es ja heute kaum noch, aber früher so auf den Bauernhöfen, da war das ja öfters anzutreffen, so ein Fuffi, meistens größeres Modell, muss ja ein bisschen furchterregend sein. Und der hatte Kette, Leine, ja, weil er auch bissig war, gefährlich war der Hund. Und je nachdem, wie viel Kette der hatte, konnte man als Kind näher hin oder musste lieber weiter wegbleiben. Ja. Die Kettenlänge hat sozusagen seinen Wirkradius beschrieben. War die Kette kurz, konnte er nicht viel machen. War die Kette lang, dann konnte er mehr machen. Hat er gar keine Kette gehabt, war schwierig. Martin Luther sagt nun, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. So viel Leine, wie der Herr ihm gibt, so viel kann er tun, aber eben auch nicht mehr. Und ganz am Ende wird der Herr ihn die Leine ganz kurz machen und er wird ihn sogar im Gericht erniedrigen. Schauen wir jetzt also an den Thron Gottes. Dieser einzigartige Blick in den Thronhimmel, der präziser, detailreicher ist als die anderen Thronvisionen, die wir ja auch in der Bibel haben, etwa in 1. Könige 22, Hiob 1 und 2, Jesaja 6 und Hesekiel 1. Im Himmel. Wie viel Himmel gibt es eigentlich? Es muss nach dem Zeugnis der Schrift mehrere geben. Schon wenn wir unsere Äuglein nachts und auch tagsüber gegen Himmel richten, merken wir, Himmel muss es mehrere geben. Wir haben zunächst einmal den Lufthimmel, der uns umgibt. Wir haben, wenn es ein wolkenloser Lufthimmel ist, haben wir den Sternenhimmel um uns herum. Es sind schon mal zwei. Und wir haben natürlich, das glauben wir, so wie es die Bibel sagt, diesen Thronhimmel. Den Himmel, wo die Engelmajestäten vor Gott versammelt sind. Und es muss noch einen Himmel außerhalb der Schöpfung geben, denn Himmel ist da, wo Gott ist. Und so verwundert es uns nicht, dass das hebräische Wort für Himmel immer in der Mehrzahlform erscheint. Und dass Salomo betet bei der Errichtung des Tempels, die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Es gibt mehrere Himmel. Es gibt eben auch diesen Thronhimmel, der ist schon ganz weit oben anzusiedeln. Paulus wurde entrückt bis an den dritten Himmel. In der jüdischen Überlieferung spricht man vom siebten Himmel. Deswegen auch so dieses Sprichwort, wenn zwei bis über beide Ohren verliebt sind, die sind im siebten Himmel, also ganz oben, ja, siebter Himmel. Lesen Sie mit mir noch einmal die Verse, die Eingangsverse dieser Thronvision, Vision ist eigentlich das falsche Wort. Ich war ergriffen und ich war im Geist, steig hier herauf. Es war irgendwie ein reales Erleben und es war doch nicht so real, wie man jetzt meinetwegen nachher hier diesen Raum verlässt. Danach sah ich und siehe, eine Tür wurde aufgetan im Himmel. Dieses danach ist übrigens im Griechen dasselbe Wort wie in 1,19. Als wollte der Geist Gottes sagen, Achtung beim Lesen, jetzt kommt der dritte Teil. Schreibe, was du gesehen hast, Kapitel 1, schreibe, was ist, der Zustand der Gemeinden und das, was der Herr dazu sagt, 2 und 3, und schreibe, was danach geschehen soll. Und dieses danach, das kommt jetzt, kommt die Zukunft. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, das ist wie der Herr in der Beauftragungsvision, die ich mit mir reden höre, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, Beziehung zur Entrückung, Fragezeichen. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Sofort aber befand ich mich im Geist und siehe, da war ein Thron im Himmel gelegen und auf dem Thron saß einer. Der Thron war nicht leer. Das Zentrum im Himmel ist der Thron. Auf dem Thron saß einer, und nun müssen wir so ein bisschen in die Welt des Orients gehen. Wenn im Thronsaal einer sitzt, dann ist das im Orient der Ausdruck des Herrschers, dessen, der die Gewalt hat. Ich hatte vor einigen Wochen einen Dienst in München, und da bin ich mal wieder bei meinem Ludwig gewesen, ja, Ludwig II., der Märchenkönig, ja, kennen Sie, Neuschwanstein. Und der hat sich ja auch so Traumpaläste bauen lassen. Und Neuschwanstein, dieses Märchenschloss, muss man sagen, das ist ja Walt Disney, ich weiß nicht, haben die das da abgezeichnet bei ihrem Markenzeichen, jedenfalls mit den Türmen und so, ganz weiß auf dem Berg oben. Und er hat ja auch einen Thronsaal gehabt mit so Stufen und so weiter, aber der Bau ist nicht fertig geworden. Es steht der Thron da, aber da saß nie einer. Auf dem Thron sitzt einer. Und das ist nicht nur so ein Proforma-Machthaber, sondern es ist der, der die Macht hat. Das ist das Zeichen der Göttlichkeit. Auf dem Thron sitzt einer. Nicht ein Prinzip, nicht eine Urgewalt, nein, ein persönlicher Gott. Und nun, wie hätten wir fortgefahren? Jetzt hätten wir angefangen, ganz genau den zu beschreiben, der auf dem Thron sitzt. Und das geschieht genau nicht. Es wird eigentlich die Umgebung beschrieben. Und Gott selber wird nicht beschrieben, sondern nur auch grob umschrieben. Der dort Sitzende war von Aussehen gleich dem Jaspis und Karneolstein und ein Regenbogen rings um den Thron herum war von Aussehen gleich dem Smaragd. Und dann gibt es die weitere Beschreibung der Szene. Andreas Schäfer hat uns ja den Text gelesen. Rings um den Thron nochmal 24 Throne. Da haben sie sich überlegt, wie mag das gewesen sein? War der Thron Gottes oben und es war sozusagen horizontale Anordnung, also der Thron Gottes größer und in der Mitte und dann waren die anderen Throne so herum oder war es wie so eine Art Thronsaal, wo die auf der vertikalen Ebene vor Gott gesessen sind, wir wissen es nicht. Aber es gibt diese 24 Throne, während wir hier sitzen und auf ihnen 24 Älteste mit weißen Kleidern und goldenen Kronen. Und da haben sich die Ausleger natürlich viel Gedanken gemacht, was sind das für Wesen? Wie sind die einzuordnen? Es gibt zwei Hauptrichtungen. Die eine Gruppe sagt, es sind Menschen, die bereits in der Herrlichkeit sind. Da wird also dann überlegt, wer das gewesen sein kann. Man spricht allgemein von den Repräsentanten des Gottesvolkes, Alten und Neuen Testaments. Manche haben gesagt, das sind die 12 Patriarchen und die 12 Apostel, die schon in der Herrlichkeit sind. Und die andere Hauptgruppe, die genannt wird, es sind Engel, speziell eine höhere Engelklasse. Wir wollen da nicht lang bleiben. Ich glaube persönlich, aus grundsätzlichen Überlegungen über den Weg der Gemeinde, dass es sich hier um Engelmajestäten und Repräsentanten am Thron Gottes der Engelswelt handelt. Es hat natürlich einen Bezug zu den 24 Priester- und Sängerabteilungen von 1. Chroniker 24 und 25. Wir wissen ja aus dem Hebräerbrief und auch aus anderen Büchern des Neuen Testaments, dass der alttestamentliche Stiftshütten- und Tempelkultus eine himmlische Entsprechung hat. Eigentlich muss ich es andersherum sagen. Das, was im Himmel geschieht, ist das Original. Da gibt es einen Originaltempel. Da gibt es eine Originalstiftshütte. Und da gibt es einen Original Stiftshütten- und Tempeldienst. Und das unten war nur das Abbild. Mose sollte alles so genau machen, wie es der Herr ihm auf dem Berg gezeigt hat. Es könnte gut sein, dass diese Priester und Sänger hier von 1. Chroniker 24 auch die Abschattung mit sind, dieser Engelmajestäten. Jedenfalls, sie haben Throne, sie haben Kronen. Das heißt, sie haben die Aufgabe, in engster Verbundenheit mit Gott zu herrschen und zu richten. In gewissem Sinn haben wir den Thronrat vor uns, ein Teil der himmlischen Ratsversammlung, der uns auch im Buch Hiob geschildert wird. Aber jetzt, das Erstaunliche ist doch, jetzt berichtet Johannes nicht von langen Beratungen und Diskussionen und die Welt. Wir müssen ja denken, dass jetzt kurz vor der größten Krise dieser Welt, in die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hineingehen. Vielleicht länger, wie mancher denkt, dauert es noch, aber vielleicht auch kürzer, wie mancher denkt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist ja die Situation. Die Welt taumelt sozusagen dem Ende entgegen. Und jetzt hätten wir doch erwartet, jetzt wird da also berichtet, live sozusagen, was da jetzt für eine Aufregung ist an diesem Zentralort des Universums und wie da diskutiert wird und wie da überlegt wird, was soll man machen. Das Erstaunliche ist, davon lesen wir überhaupt nichts und wir werden gleich noch genauer drauf kommen. Es kommt hier ganz stark, eigentlich fast ausschließlich, das Element der liturgischen Anbetung. Und dann heißt es, vom Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus, das Zeichen der Gegenwart Gottes und des Gerichts. Ja, das darf doch Gott gar nicht. Nach der Meinung mancher darf doch Gott gar nicht mehr Gericht üben. Das ist doch ein lieber, netter Herr, der immer Fünfe gerade sein lässt und seit dem Opfer Jesu sowieso. Nicht Gott muss sich unserem Gottesbild anpassen, sondern wir dem Bild, das das Neue Testament uns in Wahrheit von unserem Vater zeigt. Da gehört das Gericht dazu. Und dann wird berichtet von den sieben Fackeln vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Dann ist vor dem Thron ein gläsernes Meer. In der Mitte am Thron und um den Thron, versuchen Sie es mal vorzustellen, irgendwo hakt es das sowieso aus, vier himmlische Gestalten. Voller Augen vorn und hinten und irgendwie auch innen. Kann man sich auch nicht richtig vorstellen. Und da haben die auch noch sechs Flügel. Jedenfalls muss es herrlich und wunderbar gewesen sein. Und wir haben schon beim Kapitel 1 darauf hingewiesen, dass die sieben Feuerfackeln, die sieben Geister Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes darstellen, so wie auch in Jesaja 11 beschrieben wird. Und die vier Wesen, dicht voller Augen mit sechs Flügeln. Manche Übersetzungen haben Tiere. Das ist fast despektierlich. Denn es handelt sich hier um Seraphim, um Cherubim, um die höchste Ebene, um die höchste geschöpfliche Ebene in der Engelwelt, die am Thron Gottes ist, in der Nähe Gottes. Die vier Angesichter, wir haben immer wieder schon darauf hingewiesen, haben natürlich auch eine tiefe prophetische Bedeutung. Der erste hat ein Angesicht wie ein Löwe, der zweite wie ein Kalb, der dritte wie ein Mensch, der vierte wie ein fliegender Adler. Und genau in dieser Reihenfolge sind auch die Evangelien gestaltet und ausgeprägt, immer aus der Sichtweise, dass dieselbe Person, Jesu und sein irdisches Wirken, sein Leben und seine Auferstehung, das wird aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. So berichtet uns Matthäus vom Leben Jesu und seinem Wirken mit dem Schwerpunkt der Löwe aus Juda, der Sohn Davids, die königliche Linie. Markus hat den Knecht im Blickpunkt. Der Löwe ist ja das erste Angesicht, das zweite ist dann der Stier, das Arbeitstier, das Kalb, das, wo man Nutzen hat. Markus hat den Knecht im Mittelpunkt. Da heißt es immer, und sogleich, und sogleich, und sogleich. Die Knechtsgotteslieder auch des Jesaja-Buches lassen hier grüßen. Und dann Lukas, der Menschensohn, und das komplementäre Evangelium, das andersartige Evangelium, Johannes zeigt ihn aus der Perspektive des fliegenden Adlers, der Sohn Gottes, von oben gesehen. Es fängt ja schon ganz anders an, nicht mit Taufe, nicht mit Geburt, sondern es fängt an mit der Präexistenz, im Anfang war das Wort. Jetzt, fast möchte man sagen, endlich, gut, uns hätten noch ein paar Details mehr interessiert, aber jetzt kommt endlich Bewegung in den Laden. Jetzt kommt endlich Bewegung in den Laden. Und was geschieht? Was machen sie jetzt? Bloß anbeten. Bloß anbeten und loben. Das geschieht. Das heißt, die vier Wesen hatten keine Ruhe, Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, Herr Gott, der Allgewaltige, der da war und der da ist und der da kommt. Und jedes Mal dann fallen die 24. Ältesten von ihren Thronen nieder, beten an und werfen ihre Kronen, ihre Kränze nieder und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren und sind sie und wurden sie geschaffen. Das geschieht. Das ist das Zentralgeschehen am Thron Gottes. Noch einmal, in einer der größten Krisensituationen des ganzen Universums. Die Teufelsmacht hat bald alles aufgeboten. Und ich möchte fast provokant sein, die haben nichts anderes zu tun, als ein Lobpreislied anzustimmen. Sowohl die vier Engelmajestäten als auch die 24 Ältesten. Es ist sowieso interessant, gerade das Buch, das wir am wenigsten damit in Verbindung gebracht haben, hätten, das enthält die meisten Lobpreisungen Gottes, die meisten, mit einem Fremdwort, Doxologien, wo Gott verherrlicht, wo Gott gelobt wird, wo Gott geehrt wird. Und gerade Kapitel 4 und 5 ist gekennzeichnet von 5 Doxologien. Eigentlich kann man sagen, wenn man das Umfeld so ein bisschen mitnimmt, fast die Hälfte dieser Thronschau ist Lobpreis, ist Doxologie, ist Anbetung Gottes, ist Verehrung Gottes. Das nachhaltigste Geschehen am Thron Gottes ist der Lobpreis. Und erstaunlich ist Liturgie, ist also der Lobpreis in einer festen Form. Dr. Gerhard Meyer sagt, man könnte zugespitzt sagen, die Liturgie regiert die Geschichte. Und Sie haben das ja immer wieder auch schon einmal gehört, das ist ja auch das orthodoxe Verständnis vom Gottesdienst, dass wir, die Glaubenden, uns in diesen immerwährenden Gottesdienst, der auch jetzt im Himmel stattfindet, einreihen dürfen. Dass wir uns sozusagen nur dazustellen. Ich denke noch an einen Paris-Aufenthalt mit einem Bruder und wir sind dann gemeinsam, kriegen Sie keinen Schreck, in eine orthodoxe Kirche gegangen. Und es war hochinteressant. Es waren eigentlich nur wir beide da und der Priester. Und es fiel schon gleich auf, der Priester hat uns weder begrüßt noch sonst was, sondern der war nur mit seiner Liturgie da vorne beschäftigt. Was die da alles so ganz genau machen, wusste ich nicht. Jedenfalls, der ging da raus, der ging da rein. Und er streckte uns immer den Rücken zu. Er nahm von uns überhaupt keine Notiz. Und als wir nachher rausgegangen sind, das hat ihn auch nicht weiter interessiert. Da hat er ganz alleine weitergemacht. Und da ist dieses Verständnis, man kann es allerdings mit der Liturgie auch übertreiben, und da ist aber dieses Verständnis, er steht praktisch, er klingt sich mit ein in diesen himmlischen Gottesdienst. Und jeder, der dazukommt, kann hinter ihm stehen und sich auch mit einklinken in diesen himmlischen Gottesdienst, der permanent stattfindet. Engelmajestäten werfen ihre Kronen nieder. Der Vergleichspunkt ist nicht, dass hier Besiegte stehen, so wie das ja in der Antike der Fall war. Asterix-Leser wissen Bescheid, als die Gallier besiegt wurden, musste ihr Führer vor Cäsar antreten und musste seine Waffen und seine Krone zu Füßen des Cäsars legen und musste vor ihm knien. Das war der Ausdruck, dass er besiegt ist, dass er alles ihm übergibt. Aber das ist nicht der Vergleichspunkt hier. Der Vergleichspunkt ist hier, dass hier Gekrönte, von Gott Berufene, von Gott Begnadete mit Führungs- und Leitungs- und Herrschungsaufgaben, dass sie freiwillig aus Dankbarkeit und Anbetung dem einen gegenüber sich immer wieder vor ihm niederwerfen, ihre Kronen absetzen, in den Staub vor ihm legen. Es gebührt allein dir die Ehre. Und das würde manchem Knecht Gottes auch gut tun. Hier auf Erden. Was bilden sich Menschen doch ein auf das, was Gott ihnen gegeben hat? Wie werden doch auch im Reich Gottes Menschen beklatscht und hochgehoben? Und es tut uns gut. Wir alle haben Gaben Gottes empfangen, unsere Kronen, das, was Gott uns geschenkt hat, mit dem Gott uns begnadet hat, das immer wieder in einem geistlichen Prozess in den Staub vor Gott zu werfen und zu sagen, es ist ein Geschenk von dir. Ich danke dir dafür, ich halte es auch in Ehren, ich setze auch nachher wieder auf, ich wirke auch nachher drin. Aber jetzt will ich dir danken, ich will mich in den Staub werfen, ich will dich ehren, ich will dich loben und ich will dich preisen. Gekrönt aus Gnaden. Aus Dankbarkeit und Demut legt man Gott das wieder hin und darf es dann aber auch wieder nehmen, um es wieder hinzulegen und wiederzunehmen. Die Frage ist, wie wir vor Gott treten. Und wir sehen auch, dass der Lobpreis und die Liturgie ihren Platz haben in unserem Leben. Diesen Satz hätte ich noch vor wenigen Jahren so nicht sprechen können. Wissen Sie, ich bin eigentlich ein Freigeist. Bin mit 19 erst zum Glauben gekommen und die sogenannte Freiheit war für mich das höchste Gut. Und als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich auch noch geprägt und bin es immer noch. Man kann ja nicht alles loswerden auf einmal. So von einer Liberalität, von einer Freiheit und alles, was so Form und Liturgie und Strenge und Enge und irgendwo ist, das ist mir von vornherein zuwider. Ich mag es, wo es locker ist. Sie auch? Wo sich als Mensch wohlfühlt, angenommen fühlt, wo es warm ist. Ich mag das Steife nicht. Aber ich habe entdecken müssen, dass eine geisterfüllte Liturgie einen wichtigen Platz und Raum einnimmt im Leben eines Menschen, der Gott dienen möchte. Und auch im Leben einer Gemeinde. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, wir würden sagen, also bei uns muss der Geist besonders wehen. Und das Wehen, das besondere Wehen des Geistes zeigt sich darin, dass wir uns jedes Mal neu führen lassen, wie so ein Gottesdienst abläuft. Wäre sicherlich interessant, was das nächste Mal rauskommt, das übernächste Mal. Und es hat auch seine Stärken, gell? Ein bisschen Freiheit ist ja nicht schlecht. Aber es hat auch seine Stärke, dass man weiß, wie die Dinge ablaufen, dass man sich da hineinbegeben kann, dass die Form Halt gibt und dass ich mich ausrichten und konzentriert und nicht jedes Mal überlegen muss, was kommt jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich dran. Bis hin in gewisse liturgische Gebete. Psalmen sind ja eigentlich vorformulierte Gebete und wie viele können bezeugen, dass die Psalmen ihnen so wertvoll im Gebetsleben eine Hilfe und Unterstützung waren. Also Liturgie hat ihren Platz. Und wissen Sie, die sind gepackt worden. Also eigentlich möchte man ja sagen, also ich... Man traut sich ja kaum zu sagen, aber ja, sag mal, haben die jetzt nichts anderes zu tun da oben? Haben die jetzt nichts anderes zu tun? Und das machen die immer. Was soll denn das? Aber wir merken, wir ticken da nicht richtig, dass das einen großen Platz auch in unserem Leben einnimmt, Gott zu danken und zu loben. Sich einfach mal hinzusetzen, zunächst mal die Klappe zu halten, das fällt Menschen manchmal schwer, bei mir ist auch manchmal so, und einfach mal vor Gott zu sitzen und dann nach einer gewissen Zeit ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen, zur Ruhe zu kommen und entschuldigen, den Dank vor ihm abzulegen, sich vor ihm zu demütigen, die Krönchen, die wir wirklich haben und manche haben uns auch selber aufgesetzt, vor ihm auf den Staub zu werfen und das, was nicht taugt, soll man gleich wegnehmen, beziehungsweise wegnehmen lassen. Die werden wie getrieben, sie hatten Tag und nachts keine Ruhe. Treibt sie es eigentlich ins Gebet? Und die Dank sagen, den Lobpreis, egal wie das bei Ihnen nun genau aussieht, haben Sie ein inneres Verlangen danach. Sie kennen ja alle das Oratorium von Händel, der Messias. Es war so, dass 1741 Händel total am Boden war. Die High Society hat ihn ein Stück weit vergessen. Er hatte sowas wie eine Art Schlaganfall, war gelähmt, hat sich ein bisschen erholt. Und er streift so durch London in der Nacht und er schreit zu Gott, warum gewährst du mir ein neues Leben, wenn ich mir nicht mehr richtig arbeiten kann, wenn meine Arbeit keinen Widerhall findet, wenn kein Interesse da ist. Mein Gott, so brüllt er in den Nachthimmel, so ruft er in den Nachthimmel, warum hast du mich verlassen? Und ohne Hoffnung kehrt er dann in seine armselige Wohnung zurück. Und da fiel sein Blick auf ein dickes Paket, er öffnet es und da steht ein geistliches Oratorium. Und Händel hat sich ein bisschen aufgeregt, das war so ein zweitrangiger Dichter und ach, immer diese unverlangten Zusendungen, das gibt's ja, ja. Und dann fällt sein Blick auf den Satz im Begleitschreiben, der Herr gab den Auftrag. Das hat Händel noch mehr aufgeregt, jetzt auch noch die göttliche Inspiration für sich in Anspruch nehmen. Aber er hat trotzdem reingeschaut und je mehr er auch in Textpassagen geschaut hat, er war verachtet, verschmäht von den Menschen, schaute um sich, ob nicht einer Mitleid mit ihm hätte, aber da war niemand, auch nicht einer, der ihn stärkt, er vertraute Gott. Gott ließ seine Seele nicht in der Hölle, er wird dir Ruhe geben. Das erfüllte Händel ungeheuer und dann stürzte er sich in die Arbeit. Er konnte überhaupt nicht mehr aufhören, hat die ganze Nacht durchgearbeitet, den ganzen nächsten Tag, die ganzen nächsten Wochen. Er schrieb und immer wieder, so berichtet sein Diener, der hat ihm ab und zu Essen gebracht, er sagt, er guckt durch mich hindurch, der ist wie in einer anderen Welt, der ist auch nicht mehr richtig. Und er arbeitet nur noch und ab und zu sinkt er erschöpft auf seinem Schreibtisch vornüber und dann geht es wieder weiter wie ein Besessener. Zwischendurch ruft er aus voller Kehle, Halleluja, Halleluja. 24 Tage arbeitete Händel so, fast ohne Ruhe und Nahrung, dann fiel er erschöpft aufs Bett. Vor ihm lag die Partitur, das fertige Werk des Messias. Ein einziger Lobpreis Gottes, Halleluja. Also wurde zunächst in England aufgeführt, nachher in London. Die Londoner waren ihm nicht mehr so wohlgesonnen. Aber als es dann aufgeführt wurde, war es ein Riesenerfolg. Und als es an die Passage des großen Halleluja kam, da ist in einer inneren Reaktion der König aufgestanden und mit ihm dann alle und hat das ganze große Halleluja im Stehen angehört. Das ist seitdem in England Sitte, wenn das Halleluja kommt, dann stehen die auf. Und da ist er durchgebrochen, Händel. Halleluja, ihn hat es getrieben, diesen Gott zu loben und zu preisen. Und er hat sich am Lebensende, hat 34 Mal wurde dann der Messias aufgeführt. Es gibt noch eine nette Anekdote, wie eine Sängerin zwar wunderschön gesungen hat, aber irgendwo innerlich nicht ergriffen war. Und Händel hat dann bei den Proben unterbrochen und hat gesagt, Madame, Sie haben eine wundervolle Stimme, aber Sie wissen nicht, dass Ihr Erlöser lebt. Er bat dann seinen Gott, dass er am Karfreitag sterben dürfe, wenn er sterben muss an einem Karfreitag. Und das hat Gott ihm auch gegeben. Gott loben. Auch der Apostel Paulus spricht davon. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder klingen, wie der Geist sie eingibt. Also es gibt geistliche und es gibt ungeistliche Lieder. Wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Wir haben ja hier eine klare Anweisung. Nicht das Schnellverfahren zur Geistesfülle ist der richtige Weg, sondern durch diese modalen Partizipien, die übersetzt werden müssen, in dem oder dadurch, dass ihr einander im Psalmen zusprecht, dass ihr Hymnen und geistliche Lieder singt, dass ihr von Herzen dem Herrn musiziert, dass ihr für alles dankt. Das ist der Weg, wie man geistlich erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Lob und Dank. Haben wir uns schon eingereiht in diesen Gottesdienst? Die Welt sieht ja vom Himmel ganz anders aus. Vielleicht blendet der Seher von Patmos, geleitet vom Geist Gottes, auch deswegen vor den großen Siegel- und Posaunengerichten und die dann kommen sollen, die Zornschalengerichten, an den Thron Gottes, weil das eine ganz neue Perspektive auch auf die Gerichte und das Chaos gibt, das dann folgen soll. Man muss immer wieder den Perspektivwechsel haben. Die Welt sieht vom Himmel ganz anders aus. Es gibt eine ganz andere Perspektive, wenn man immer wieder an den Thron Gottes tritt und von da aus sein Leben sieht. Es ist ja alles eine Frage der Perspektive. Sie kennen ja vielleicht das Beispiel, wie zwei Schuhverkäufer nach Afrika kommen. Und der eine hat eine bestimmte Perspektive. Der schreibt und telegrafiert nach Europa zu seiner Fabrik. Alle laufen barfuß, keine Chance. Und der andere telegrafiert, die Chance, alles im Barfuß. Perspektive, eine Frage der Perspektive. Und es tut uns gut, immer wieder das Licht von oben in unser Leben zu lassen, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Man kann sich ja aufregen. Ich bin auch jemand, der mit seiner Seele mitgeht und ein bisschen Temperament hat. Und dann dauert es bei mir immer ein paar Stunden, manchmal dauert es auch ein paar Tage, manchmal dauert es auch ein paar Monate, wenn es ganz extrem ist, aber bis ich wieder so in die Spur komme und bis ich dann von meiner ganz egoistischen, persönlich subjektiven Sicht runterkomme und mich Gott und der Geist Gottes ein bisschen hinüberführt auf seine Sicht der Dinge. Aber das soll und das darf und muss auch immer wieder geschehen. Die Welt sieht ganz anders aus der Sicht Gottes. Der dir angeblich so viel Unrecht tut, sieht in den Augen Gottes, das sieht ganz anders aus. Deine Gemeinde, dein Hauskreis, dein Eheleben, das sieht ganz anders aus. Frag mal den Herrn, wie es er sieht. Und noch eins fällt auf, bei aller Gedrängtheit der Ereignisse, wir haben schon darüber gesprochen, der Erde überschlägt sich alles. Am Thron Gottes ist Ruhe, aktive Ruhe, gefühlte Ruhe, also keine Friedhofsruhe, souveräne Ruhe. Ich denke noch, in einer schwierigen Phase auch meines Lebens, wie meine inzwischen heimgegangene Schwiegermutter mir sagte, das Wort, und das war wirklich vom Herrn, das merke ich daran, dass ich das noch nach 30 Jahren, das habe ich total präsent gesehen. Es gibt da Sachen, da hast du wirklich den Eindruck, da hat Gott in dein Leben wie einen Schlag getan, wie ein Lichtstrahl von oben. Und sie sagte mir, Jesaja 28, Vers 16, darum, so spricht der Herr, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich ein, weil nicht Chaosmächte regieren, sondern unser Herr. Und der steht auch hinter unserem Leben. Wir haben also in Offenbarung 4 das Bild der Ruhe, das Zentrum des Alls. Es wird regiert, es wird Ruhe bewahrt, souveräne Ruhe. Das versuchen ja unsere Politiker gerade auch. Ja? Wir sind ja finanz- und wirtschaftspolitisch einen Schritt vorm Abgrund. Ich hoffe nicht, dass wir nächstes Jahr einen Schritt weiter sind. Und die versuchen ja verzweifelt auch Ruhe zu bewahren. Das wäre ja auch, stellen Sie sich mal vor, die Frau Merkel würde heute Abend vor die Fernsehkameras treten, wie so ein aufgescheuchtes, unruhiges Hühnchen, würde sagen, ich weiß auch nicht mehr und alles. Und was morgen passiert, keine Ahnung, Leute, bringt euch in Sicherheit. Da hätte man das Chaos, selbst wenn es nicht gekommen wäre, allein weil sie so ist. Aber hier ist Gott. Egal wie chaotisch es in deinem Leben ist, egal wie chaotisch es in der Welt ist, er hält alles in seiner Hand. Offenbarung 4 ist ein Bild der souveränen Ruhe. Und wir werden dann beim nächsten Mal sehen, es kommt in Offenbarung 5 die Bewegung hinein, das Lamm Gottes taucht auf und übernimmt die Regentschaft und führt die Dinge Gottes aus. Der Thron ist das Zentralbild der Apokalypse. Es geschieht auf dem Thron, vor dem Thron, vom Thron aus, beim Thron, um den Thron. Der Thron ist der Mittelpunkt, der Herr ist der Mittelpunkt. Der Thron ist nicht deswegen der Mittelpunkt, weil es ein Thron ist, sondern weil der Herr drauf sitzt. Auf dem Thron saß einer. Alle Ortsbestimmungen im Himmel haben Bezug auf den Thron, auf den Weltenschöpfer, Weltenerhalter, Weltenerlöser und Weltenvollender. Wir sehen, wie der Thron Gottes auch durch die Offenbarung geht. Wir werden nächstes Mal noch ausführlich darüber reden, wie aus diesem Thron, wo die souveräne Herrschermacht Gottes zum Ausdruck kommt, im Verlauf der Offenbarung der Ort und Ausgangspunkt des Gerichts wird, wie der Richterthron dann aufgestellt wird, wo alle erscheinen müssen. Deswegen habe ich gesagt, wir werden alle diesen Thron sehen. Als begnadigt oder als solche, die zu richten sind vor diesem Thron. Und dann wird uns beschrieben im neuen Himmel, neue Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem, wie der Thron Gottes auf die Erde herabgekommen ist. Es wird regiert. Krisenzeit par excellence. Alle ducken sich weg. Gott steht da. In Griechenland, das kannst du ja nicht aushalten, oder? Das kannst du nicht aushalten. Ich habe ein Interview einer Griechin gesehen, die sind ja jetzt wieder mal vor den Wahlen, nach den Wahlen, vor den Wahlen. Und die Griechin sagte, Mensch, bei uns läuft schon so fast nichts, schon so wenig. Und jetzt haben wir gar keine Regierung. Gerade jetzt in dieser Krisenzeit, wo entschieden vorangegangen werden müsste, wo gehandelt werden müsste, wo Entscheidungen getroffen werden müsste, wo das Volk auch geführt werden müsste, wo man Perspektive und Licht am Ende des Tunnels aufzeigen müsste, da geschieht gar nichts. Da ducken sich alle weg, suchen ihren persönlichen Vorteil. Hier ist es nicht so. Krisenzeit par excellence. Gott ist nicht untätig. Gott verschiebt nicht die Verantwortung. Er handelt, er ist da. Und das darf auch für uns persönlich ein tiefer Trost sein. Auch in unserem Leben, wo wir manchmal den Eindruck haben, dass alles drunter und drüber geht und man sich fragt, ist da überhaupt noch ein Herr im Himmel, der auch auf mich Acht hat? Da dürfen wir wissen, der Herr des Universums, der Herr der Alpha und Omega der Weltgeschichte ist auch Alpha und Omega und Ordnungskraft und Liebeskraft in unserem Leben. Wir können getrost sein. Wir können mit ihm auch getrost in die Zukunft gehen. Wenn jemand Hoffnung hat, wenn jemand Zukunft hat, wenn jemand Zukunftshoffnung vermitteln kann, dann nicht die leeren Phrasen dieser Welt, sondern wir Christen, weil wir wissen, es geht ihm entgegen. Und das sollte man auch spüren. Wir sollten nicht in die allgemeine Depression mit einstimmen, in diese Untergangsszenarien, sondern wir sollten etwas sagen von der Hoffnung, die in uns ist, wie es der Apostel Petrus sagt. Sollte etwas durchleuchten, dass wir eigentlich Menschen sind, die wissen, die Realisten sind. Es kann ganz hart werden, aber letztendlich wird es gut. Es geht ihm entgegen. Das Beste, was du jetzt tun kannst, die beste Krisenvorsorge, die beste Vorsorge deines Lebens, hängt dich ganz an Jesus. Gott sitzt im Regiment, Gott hat alles im Griff. Ich denke nur an die Geschichte von James Bryan, der 35 Jahre zu Unrecht im Gefängnis saß, 1974 wurde ein Junge verurteilt, vergewaltigt. Und der hat ihn nachher erkannt und er hat immer gesagt, ich war es nicht, aber hat ihm keiner geglaubt. Und es dauerte dann bis zu der Zeit, wo man DNA-Tests machen konnte, 35 Jahre. Und dann hat man festgestellt, er war es wirklich nicht. Und er wurde mit 54 entlassen. Und er war jetzt ohne Zorn. Ein Wunder. Ich kann nicht zornig sein. Und er sagt, all die Jahre im Gefängnis sei Gott in seinem Kopf gewesen. Ich habe gewusst, dass er sich um mich kümmert, dass er für mich da ist und dass er mich eines Tages frei bekommt. Das hat er 35 Jahren zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Das Schöne, und da freue ich mich für ihn, ist, er kriegt für jedes Jahr $50,000. Das heißt, er muss jetzt erstmal nicht mehr dafür sorgen, wie er seine Brötchen bezahlt. Gott sitzt im Regiment, auch in deinem Leben. Und wenn ich an Pfarrer Ulrich Joos denke, der ganz schweren Weg geführt wurde in der Schweiz, 150 Nuklearbestrahlungen und so weiter. Und wie er dann bezeugt, ich will das jetzt nicht so weit ausführen, wie er dann bezeugt, ich habe kein Heilungswunder erlebt. Er ist in den Keller gegangen in seiner Pfarrei und hat vor Schmerzen so laut geschrien, dass man es im ganzen Dorf gehört hat, obwohl er in den Keller gegangen ist. Er muss ganz unten durch und er sagt, ich bin total verkrebst, ich bin Realist. Aber ich habe in dieser Krise, wo ich auch mit Gott gehadert habe, wo ich gesagt habe, du hast am Kreuz ein paar Stunden gelitten und ich habe seit 2,5 Jahren Schmerzen und halte es nicht mehr aus. Und da hätte der Herr ganz lieb zu ihm gesagt, Ueli, so heißt er mit Vornamen, typisch Schweizer Name offensichtlich, das stimmt und ich leide mit dir, aber hast du jemals erlebt und sagen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da sagt er, nein, du warst immer da. Und das hat er erlebt. Und er sagt, das Wunder, das ich euch bezeugen möchte, ist nicht, dass Gott mich geheilt hat. Nicht, dass ich irgendwie was ganz Besonderes erlebt habe. Ich bin 54 und mein Leben war nichts Besonderes, obwohl er 7 Fremdsprachen sprach und 4 abgeschlossene Berufe hatte. Ich war keine große Nummer. Aber ich habe das Entscheidende erlebt in diesen 2,5 Jahren der tiefsten Not und Krankheit, dass Jesus im Regiment sitzt, dass er mit mir geht, dass er da ist, dass er mich nicht lässt. Ich verstehe nicht alles, warum das so sein muss. Aber mein Gott lässt mich nicht. Er sitzt auf dem Thron. Wissen Sie, manche sagen ja, Optimisten seien in der Regel schlecht informierte Zeitgenossen. Da ist schon was dran. Aber selbst wenn wir Realisten sind und die Dinge sehen, ist es immer noch der Glaubensschritt hin an den Thron Gottes. Du bist da. Du bist für mich da. Und es ist manchmal leichter zu glauben, dass Gott mit dem Chaos dieser Welt zurechtkommt, als mit dem Chaos meines Lebens. Stimmt's? Und Gott ist da. Erst gestern hatte ich so eine Phase, sagte ich, was soll das Ganze? Und in diesen Stunden darf man am tiefsten erfahren, wie der Herr zu einem steht. Ganz grundsätzlich. Unabhängig von irgendwelchen Leistungen. Und das wünsche ich Ihnen. Er sitzt im Regiment. Er ist da. Für Sie da. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass das so ist und dass du uns an deinen Thron blicken lassen hast und blicken lässt, wie du im Regiment sitzt, wie alles, was auf der Welt und im ganzen All geschieht, letztendlich an dir vorbei muss, von dir geplant und gesteuert ist und dass du auch in unserem persönlichen Leben uns zum Heil und zum Segen auf dem Thron sitzt. Und wir danken dir, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen, uns vor dir freiwillig von Herzen aus Dankbarkeit in den Staub werfen dürfen und sagen dürfen, wie wunderbar bist du. Hab von Herzen Dank, dass du so bist, wie du bist. Dass auch wir dich ehren und loben dürfen und froh sind, dass du auf dem Thron sitzt, dass gerade du auf dem Thron sitzt. Und nun kennst du auch jeden Einzelnen hier in unserer Mitte, du weißt, und die, die am Boden liegen innerlich, verzagt sind, verzweifelt sind, gar nicht richtig mehr glauben und fassen können, dass deine liebende Hand in ihrem Leben ist, angefochten und Glaubenszweifeln geplagt. Herr Jesus, leuchte du neu hinein in ihr Leben. Danke, dass du das tun willst. Und dass es hier im ganzen Raum keinen Menschen gibt und auf der ganzen Welt, bei dem du nicht der gute Hirte sein willst, der sich um sein Schaf kümmert und es versorgt und schirmt und schützt und segnet und hält und durchträgt, gerade auch im Tal des Todesschattens. Du bist bei uns. Gepriesen seist du. Amen.